Wieder danke ich dir, Herr. Genau das müssten wir eigentlich immer und immer wieder neu tun. Dafür danken, was Jesus für uns getan hat. Genau. Darum soll es auch heute gehen in unserer Predigtreihe. Ganz spannendes Thema hier. Und heute geht es um den leidenden Messias. Der leidende Messias ist hier. Letzte Woche war es der König, heute der leidende Messias. Und ich möchte dazu aus Matthäus 1, 21 den Text lesen. Bitte die nächste Folie. Matthäus 2, 11, Entschuldigung, 1, 21 kommt noch. Da heißt es, als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Myrrhe ist das Geschenk, um das es heute geht. Es ist das eigentlich das dritte Geschenk, das die Weisen damals Jesus geschenkt haben. Wir ziehen dieses dritte Geschenk vor, weil es nächste Woche dann in dem Kinderanspiel dann um den Weihrauch geht. Die Myrrhe, das dritte Geschenk. Bitte eins weiter. Die Myrrhe, Kerstin hat schon gesagt, die Myrrhe ist ein Baum, aus dem man zunächst einmal ein aromatisches Harz gewinnen kann. Es duftet herrlich, aber es schmeckt sehr bitter. Wenn man es in den Mund nimmt, schmeckt es sehr bitter, duftet aber wirklich ganz, ganz herrlich. Und im Alten Testament wird mit der Myrrhe zunächst einmal etwas ganz Besonderes verbunden, etwas Schönes. Überall, wo die Myrrhe auftaucht, geht es um was Schönes. Die Myrrhe diente zunächst mal als Salböl, um einen angenehmen Duft zu verbreiten. Zum Beispiel in der Stiftshütte wurde uns das erwähnt, da wurden alle Gefäße auch damit eingerieben, mit der Myrrhe. Das hat einen angenehmen Duft verbreitet, aber auch als Puder, als Hautpflegemittel damals für die Frauen, können wir in Esther 2 nachlesen. Da taucht es auf, dafür wurde es auch verwendet. Also im Englischen steht in diesem Zusammenhang bei Esther 2 Cosmetics. Ja, das kennen wir dann, ja, Cosmetics, Kosmetik. Ja. Die Myrrhe war auch ein kosmetisches Produkt, Puder, das man aufgetragen hat. Und natürlich auch, und daher kennen wir das wieder, zur Einbalsamierung von Verstorbenen. Allerdings fällt auf, dass die Myrrhe zunächst einmal nicht bei den messianischen Gaben von Matthäus 72 und Jesaja 60 erscheinen. Dort wird von Gold und Weihrauch gesprochen, aber nicht von der Myrrhe. Die taucht dort nicht auf. Allerdings taucht die Myrrhe dann, bitte eins weiter, in Psalm 45, 9 auf. Auch wieder ein messianischer Psalm. Und da heißt es dann, von Myrrhe, Aloe und Cassia duften deine Kleider. Also dort bestand das Gewand des verheißenen Königs, des Messias, des messianischen Königs, bestand dann eben aus Myrrhe, Aloe und Cassia. Damit wird ausgedrückt, dass das Kommen des Messias, das Kommen des verheißenen Königs dann ein Wohlgeruch sein wird. Da taucht es dann auf, die Myrrhe. Und wir können festhalten, dass alle drei Geschenke, ganz egal ob jetzt Gold, Weihrauch oder Myrrhe, sie waren sehr kostbar und sie waren eines Königs würdig. Und vermutlich haben die Weisen deshalb auch diese Gaben mitgebracht. Die wussten ja, durch diese Sternkonstellation, da muss etwas ganz Besonderes sein, da wird ein neuer König geboren. Und vielleicht haben sie deswegen gerade Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht. Oder sie haben es einfach nur mitgebracht, weil sie es gerade dabei hatten. Das wissen wir nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall waren es durchaus Geschenke, die eines Königs würdig waren, und die haben es jetzt diesem neugeborenen Kind in der Krippe mitgebracht, um es zu ehren. Und darüber hinaus, wenn man das liest bei manchen Auslegern, und so kann man das durchaus auch deuten, kann die Myrrhe auch prophetisch gesehen auf das Leiden, also auf die Passion Jesu gedeutet werden. Denn sie kommt ja auch immer und immer wieder dann auch im Leiden von Jesus vor. Ob das jetzt die Weisen genauso auch gewusst haben, das ist natürlich die Frage und das denke ich nicht. Die kamen einfach, haben das gebracht. Ob das schon für die Weisen auch schon eine prophetische Gabe war, eine prophetische Schau war auf sein Leiden, das bezweifle ich mal. Das kann man so sehen, aber das kann man natürlich auch ganz anders deuten. Allerdings die ersten Kirchenväter Tertullian und Irenäus, die haben schon ganz früh genau darauf hingedeutet und gesagt, die Myrrhe war von Anfang an schon ein Symbol für die Passion Jesu, eben weil es so einen bitteren Geschmack hatte. Und dann taucht sie ja auch im Leben von Jesus, vor allen Dingen in seinem letzten Lebensabschnitt auf. Zunächst bei der Passion in Markus 15 wird ihm ja dann auch etwas gereicht zum Trinken. Galle, er vermischt mit Myrrhe, als betäubendes und als schmerzstillendes Getränk. Da kommt sie wieder vor. Und dann natürlich auch bei seinem Begräbnis in Johannes 19 als verwesungshemmender Duftstoff. Und da wird deutlich, dass das Leiden und Sterben Jesu von Anfang an zu seiner Sendung gehört hat. Von Anfang an. Ja, jetzt hätten wahrscheinlich viele das gern heute gehabt. Eine schöne Adventspredigt, wo einem das Herz aufgeht. Der Kommende, das Kind, das süße Jesuskind. Ja, und heute werde ich es wahrscheinlich auf die Spitze treiben. Und das gehört genauso zu Advent und Weihnachten. Denn ohne das Kreuz ist die Krippe nicht denkbar. Und ohne die Krippe ist das Kreuz nicht denkbar. Das gehört immer beides zusammen. Wir trennen das manchmal. Aber eigentlich gehört beides zusammen. Wenn wir über das Kreuz reden, müssen wir über die Krippe reden. Und wenn wir über die Krippe reden, müssen wir auch über das Kreuz reden. Und wir wissen ja auch, dass gerade der leidende Messias, der im Alten Testament vor allen Dingen ja auch verheißen wurde, eine ganz zentrale Stellung hatte. Immer und immer wieder taucht der leidende Messias auf. Das wollten die Juden damals nicht wahrhaben. Warum? Weil sie einen König erwartet hatten, einen Retter. Das wissen wir von den Emmaus-Jüngern, die damals dann völlig verzweifelt dann an Ostermorgen zurückliefen und gesagt haben, ja, wir dachten, er würde was? Er würde die Römer aus dem Land jagen. Wir dachten, da kommt ein König, der uns befreien würde. Nein, als erstes kam er, um die Schuldfrage zu klären. Und dafür musste er leiden und sterben. Und das kommt im Alten Testament immer und immer wieder vor. Jesaja 53 ist einer von ganz vielen Texten, einer von vielen Gottesknechtliedern, wo ganz deutlich darauf hingewiesen wird, eigentlich geht es zuerst um das Leiden und Sterben von Jesus. Messias kommt ja aus dem Hebräischen und bedeutet der Gesalbte. In biblischer Zeit war es üblich, dass Menschen, die einen ganz besonderen Auftrag von Gott hatten, gesalbt worden sind. Gesalbt worden mit Öl. Und das Öl war ein symbolischer Ausdruck für Ehre, für Macht und Kraft, die Gott dann diesem Gesalbten geschenkt hat. Und der Gesalbte stand damit dann auch in unmittelbarer Verbindung mit Gott. Er hatte Gottes Geist und stand unter seinem ganz besonderen Schutz. Das war der Gesalbte. Und gesalbt wurden damals vor allen Dingen Könige, Priester und Propheten. Und von diesen Personen erwartete man vom Volk her Hilfe, Heil und Rettung. Denken wir nur mal an König David. Der wurde gesalbt und von ihm hat man Rettung erwartet. Dass er die fremden Heere schlägt, dass er das Reich vergrößert. Aber man hat schon in biblischer Zeit gemerkt, in alttestamentlicher Zeit, dass solche menschlichen Funktionsträger auch nicht die Erwartungen erfüllten, die man eigentlich in sie gelegt hatte. Viele Könige waren korrupt, lesen wir nur mal die Königsbücher durch. Viele Könige waren korrupt. Viele Priester waren unglaubwürdig und nicht jeder, der im Namen Gottes sprach, war auch wirklich ein Prophet. Und so finden wir im Alten Testament die Ankündigung und Erwartung eines Messias, der wirklich mit Gott verbunden ist. und durch den dann Gott wirklich ewiges Heil und Rettung schenken möchte. Man hat dann irgendwann gar nicht mehr so groß seine ganze Hoffnungen auf die Menschen gesetzt, auf einen menschlichen Retter, sondern eben auf den, der da kommt, auf den Messias, auf den Gesalbten Gottes. Und dann ist es endlich soweit. Gott hat ihn ja immer und immer wieder verheißen. Und dann damals im Jahr 0 lässt Gott das wahr werden. Sein Versprechen war, der Verheißene kommt, um die verlorene Welt zu retten, so wie er es immer gesagt hat. Deswegen das Thema, der leidende Messias ist hier. Hier, nicht irgendwo, hier, hier. Der leidende Messias ist hier. Und ich habe mal den ersten Gedanken genannt, wegen uns. Der leidende Messias ist hier wegen uns. Matthäus 1, 21. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Vor Matthäus 1 wurde genau das immer und immer wieder vorhergesagt. Eben auch im Propheten Jesaja, in diesen Gottesknecht, die dann, wo Kerstin ja schon einen Teil daraus vorgelesen hat. Er kommt, um sein Volk zu retten von ihren Sünden. Und dieser Zeitpunkt ist nun gekommen, in dem Gott sein Wort einlöst. Der versprochene Retter ist da. Der versprochene Retter ist da. Und mit der Geburt Jesu beginnt dann Gott seine Rettungsmission. Und auf Golgatha wurde sie vollbracht mit dem Ruf, es ist vollbracht. Tetelestai, vollbracht, zum Ende geführt. Jetzt ist Rettung möglich, Mission vollendet. Befreien von Schuld, lösen von Schuld, vergeben, selig machen, das ist doch Gottes erklärtes Ziel für uns. Das ist Gottes erklärtes Ziel für unsere Welt. Das wollte er haben. Warum? Weil die Sünde dieses gravierende Problem bestanden hat, von Anfang an. Das große Problem stand immer im Weg, die Sünde. Und Sünde ist eben nicht ein Kavaliersdelikt. Etwas, das halt ab und zu passiert. Ich höre es bei mir im Geschäft immer und immer wieder. Und egal, wo ich hingehe, bei irgendwelchen Feiern, heute habe ich halt wieder gesündigt oder dieses Mal falsch gemacht. Alles nicht so schlimm. Sag ich, was ist denn nicht so schlimm? Für dich ist vielleicht nicht so schlimm, von anderen vielleicht schon. Es ist immer schlimm. Sünde ist immer schlimm, weil ich etwas tue, was Gott verletzt, was den anderen verletzt, was mich verletzt. Sünde ist nicht nur ein Ausrutscher auf den Straßen dieser Welt. Sünde ist praktizierte Auflehnung gegen Gottes Ordnungen und Gebote. Und wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, sei es in die Bergpredigt, sei es in die 10 Gebote, merken wir immer und immer wieder, wie oft wir dagegen verstoßen. Auch wenn wir es manches Mal nicht wahrhaben wollen. Wir verstoßen immer und immer wieder dagegen. Und manchmal müssen wir es uns immer wieder auch als einen Spiegel vorhalten. Und sagen, hier bin ich wieder reingetappt. Ich habe mich versündigt. An Gottes Geboten, an Mitmenschen und auch an mir. Und wo Sünde ist, da reißt dann die Verbindung zu Gott ab. Da kann ich keinen Kontakt haben mit Gott. Das ist nicht möglich. Ich arbeite ja in einem kleinen Dorf außerhalb von Biberach. Mettenberg ist dieses kleine Dorf. Und wissen Sie, Mettenberg hat ganz viel. Meine Einrichtung hat ganz viel. Und wissen Sie, was meine Einrichtung nicht hat? WLAN. WLAN ist dort noch nicht angekommen. Und das ist furchtbar. Und wissen Sie, warum? Ich habe ein Diensthandy bekommen mit einer Signalgruppe und dann schicken mir oft dann die anderen Leitungen, schicken dann irgendwelche Infos und so und die kann ich lesen. Das ist ganz toll, super. Und dann will ich was zurückschreiben und wissen Sie, was passiert? Gar nichts. Die Signal geht nicht durch. Das keine WLAN da. Und dann hänge ich da in meinem Büro und hampel da rum mit dem Handy und denke, geht doch endlich durch. Und wissen Sie, wann es durchgeht? Wenn ich am Abend nach Hause fahre, dann fahre ich außerhalb von Mettenberg raus und fahre runter nach Biberach und dann macht es auf einmal Pling und dann ist sie durchgegangen. Keine Verbindung. Und das ist Schuld, das ist Sünde. Keine Verbindung mehr mit Gott. Das kann ich auch nicht kitten. Keine Verbindung mehr. Trennung mit Gott ist da. Verbindung. Das ist schlimm. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Keine Verbindung mit dem Ewigen zu haben. Und Schuld daran ist die Sünde. Aber mit der Geburt Jesu kommt der in unsere Welt, der die Verbindung mit Gott wiederherstellt. Das ist das Schöne, wenn ich dann abends nach Hause komme, dann lockt sich mein Handy ins WLAN ein und ich kann jedem was schreiben. Das ist doch toll. So eine Verbindung zu haben, wo ich dann wirklich jedem eine Nachricht schreiben kann. Das finde ich genial. Und das ist das, wenn Jesus meine Schuld wegnimmt, wenn ich wieder Verbindung haben kann mit dem Ewigen. Möglich, weil der sündlose Sohn Gottes unsere Sünden und Schuld auf sich genommen hat. Die Bibel sagt, er kam, um mich Verlorenen zu retten. Ich war verloren, ohne Kontakt zu Gott. Und er kam, um diese Verbindung wiederherzustellen. Wie genial ist das denn? Ist es möglich, Vergebung zu erfahren. Und wer seine Sünde vor Gott bekennt und ihn um Vergebung bittet, der erfährt das auch. Der erfährt Vergebung. Und ich kann wieder mit Gott leben. Ich kann wieder Gemeinschaft haben mit dem Ewigen. Das fällt uns gar nicht so auf, weil wir es vielleicht schon haben. Aber ohne Jesus wäre es gar nicht möglich. Ohne die Geburt von Jesus wäre es nicht möglich gewesen. Dann wären wir immer noch auf die Opfer angewiesen. Aber die Opfer haben ja alle auf Jesus hingewiesen. Irgendwann musste ja Jesus kommen. Gott sei Dank, dass er kam. Vers 1 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Deswegen ist es so wichtig, heute über diesen leidenden Messias nachzudenken. Ja, auch wenn es nicht ganz so adventlich ist. Aber es ist so wichtig, weil es so ein zentrales Thema ist. Ich möchte diesen Aspekt mit einer Redensart unterstreichen, wo es heißt, Krippe und Kreuz sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz sind identisch. Ich kann nicht Weihnachten feiern ohne das Kreuz und ich kann nicht Karfreitag begehen ohne die Krippe. Das geht nicht. Jesus ist der Retter, er kommt wegen uns, um uns zu erlösen. Der leidende Messias ist hier, um für uns zu leiden. Er kommt wegen uns. Und wer dem Sohn vertraut, und das ist doch das Tolle, wer dem Sohn vertraut, ist versöhnt mit Gott und hat Vergebung. Ist das nicht toll? Ist das nicht das größte und schönste Weihnachtsgeschenk, das Gott uns macht? Ich finde Geschenke auch toll. Bei uns zu Hause gibt es immer ganz viele Geschenke. Ich finde es toll, Geschenke auszupacken. Aber über den ganzen Geschenken dürfen wir dieses eine Geschenk nicht vergessen. Der leidende Messias kam, um Vergebung zu ermöglichen. Versöhnung mit dem Ewigen. Das müsste an Heiligabend im Zentrum stehen. Abend Jesus feiert, der feiert auch schon die Rettungstat am Kreuz von Golgatha. Leidende Messias ist hier wegen uns. Wegen uns. Und jetzt das nächste, der leidende Messias ist hier. Das nächste bitte. Das stimmt ja. Für uns müsste da jetzt stehen. Für uns. Oh ja, genau. Für uns. Der leidende Messias ist hier für uns. Und jetzt möchte ich nochmal aus diesem Knecht-Gottes-Lied einen Vers, zwei Verse rausgreifen, was Kerstin auch schon gelesen hat. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Bitte eine Folie weiter. Fürwahr. für wahr. Martin Luther hat, glaube ich, ganz bewusst diese Übersetzung gewählt, für wahr, weil das so schwer ist, das für wahr zu halten. Für wahr. Das lesen wir ganz schnell runter. Aber das dann auch für wahr zu halten und jeden Tag zu inhalieren und sich zu eigen zu machen, das für wahr zu halten, das ist so schwer. Für wahr. Gott leidet für mich. Für wahr muss ich das halten. Und wenn ich Jesus in seiner Passion sehe, erkenne ich nicht nur meine Schuld, sondern auch das Geheimnis seiner Stellvertretung. Bitte eins weiter. Das Geheimnis seiner Stellvertretung. Er trug unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unsere Missetat, unsere Sünde. Das ist Stellvertretung. Das ist Stellvertretung. Wie einen Sündenbock hat Gott seinen Sohn mit unserer Schuld beladen. Das, was wir eigentlich zu tragen hätten, wofür wir eigentlich büßen müssten, hat er auf sich genommen. Stellvertretung. An unserer Stelle, an unserer Statt hat Gott seinen Sohn mit unserer Schuld beladen und in den Tod gehen lassen, damit wir Frieden haben können mit Gott und unsere kaputte Gottesbeziehung heil wird. Stellvertretung. Stellvertretung für uns. Die ganze Menschheit, jeder Einzelne, du und ich, wie wir heute Morgen hier sind, sind schuldig vor Gott. Ausnahmslos jeder. Entschuldigen Sie den Ausdruck, aber wir haben uns doch einen Dreck um Gott gekümmert. Versagt, als es dran war, ein klärendes Wort zu sagen. Wir haben geschwiegen, wo wir hätten Stellung beziehen sollen und geredet, wo Schweigen besser gewesen wäre. Wir sind aus Feigheit nicht der Stimme unseres Gewissens gefolgt, sondern haben nur an unseren Vorteil und an die Anerkennung bei den Menschen gedacht. Ist es nicht so? Ist es nicht so? Dass das immer und immer wieder vorkommt. Wir sind schuld. Ich müsste büßen. Ich müsste büßen. Vor Gott haben wir unser Leben verwirkt. Vor Gott haben wir unser Leben verwirkt. Römer 3. Sie sind allesamt Sünder nach Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Und kein Mensch kann das wieder gut machen. Kein Mensch kann das wieder gut machen. Aber jetzt, und das ist doch das Schöne, aber jetzt tritt Jesus an unsere Stelle. Bitte eins weiter. Die Strafe liegt auf ihm, Stellvertretung. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch Jesus bekomme ich Frieden. Ich bekomme zuallererst Frieden mit Gott. Das ist das wirklich Entscheidende und das wirklich Wichtige. Und dann auch mit allen anderen und dann auch mit mir und mit meiner Vergangenheit. Ich kann darauf vertrauen, dass Gott niemals gegen mich ist. Strafe liegt auf ihm. Gott ist nicht gegen mich. Gott ist nicht gegen mich. Die Strafe liegt auf ihm. Er ist immer für mich. Seitdem Jesus die Strafe auf sich genommen hat, kann ich bei allem, was geschieht, sagen, das ist keine Strafe Gottes. Und das habe ich so oft gehört von Menschen, die sagen, Gott bestraft mich jetzt. Älteren Frau, die ich besucht habe, der was Schlimmes widerfahren ist und sie hat gesagt, das ist jetzt die Strafe Gottes und ich habe das schlimm gefunden. Sie hat gesagt, das ist die Strafe Gottes, weil ich heute Morgen kein Gebet gesprochen habe. Sie sagt, nein, die Strafe liegt auf ihm. Die Strafe liegt auf ihm. Er ist immer für mich. Er bestraft mich nicht, weil ich morgens mal vergesse zu beten. Nein, das glaube ich nicht. Er ist immer für mich. Seitdem Jesus die Strafe auf sich genommen hat, kann ich bei allem, was geschieht, sagen, das ist keine Strafe Gottes. Vielleicht ein Lernprozess, vielleicht eine Prüfung. Es gibt auch wirklich harte Prüfungen. Und man darf das auch hinterfragen. Aber Gott straft mich nicht. Es ist keine Strafe für meine Schuld und mein Versagen. Die Strafe liegt auf ihm. Und natürlich wird dann dieser Frieden auch Auswirkungen haben auf die Menschen, mit denen ich zusammen bin. Wenn Jesus in mir lebt, dann kann ich nicht mehr Krieg führen gegen andere. Wenn Jesus in mir lebt, dann kann ich nicht mehr Krieg führen, auch kein Krieg mit Worten gegen andere. Dann sich die Waffen strecken und Frieden schließen, weil jemand stellvertretend für mich gelitten hat. Es ist vorbei. Ein Herz voller Frieden, das wäre die angemessene Reaktion auf Golgatha. Ein Herz voller Frieden. Jetzt hören Sie mal in sich hinein. Wie oft sind Sie denn so friedevoll und liebevoll? Schnell ballen wir oft die Faust. Mit der geschlossenen Hand, mit der Faust einem anderen die Hand reichen? Nein, das kann ich nicht. Voller Frieden, das wäre die angemessene Reaktion auf Golgatha. Aber dann sagt Jesaja noch etwas anderes. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das bedeutet nicht, dass er all unsere körperlichen Leiden wegnimmt. Das heißt das nicht. Er macht uns nicht in jedem Fall gesund. Das kann auch sein, natürlich, ganz klar. Ich möchte von Gott auch Großes erwarten. Aber es heißt nicht, dass er uns in jedem Fall gesund macht. Aber es bedeutet auf jeden Fall, dass die Auswirkungen der Sünde, die Verletzungen, die andere mir zugefügt haben, in meinem Leben geheilt werden können. Wenn Jesus in mir lebt, dann werden seine heilenden Kräfte in mir wirksam und es kommt zur inneren Heilung. Und dann muss ich vielleicht auch mal aufhören, an den alten Verletzungen immer und immer wieder rumzumachen. Ja, das ist schön, diese alten Verletzungen zu pflegen. Das ist wirklich schön. Warum? Weil ich es dann immer wieder jemandem vorhalten kann und sagen kann, der andere ist schuld. Nein, das muss ich auch mal ruhen lassen. Wenn ich es nicht ruhen lassen kann, dann gehe ich vielleicht mal zu einem Seelsorger. Oder ich spreche es vor Gott immer und immer wieder aus. Zur inneren Heilung kommen, weil Jesus stellvertretend für mich gelitten hat. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Der leidende Messias ist hier für uns. Und dann das dritte und letzte, der leidende Messias ist hier. Das nächste bitte. Und er bleibt auch bei uns. Ich komme aus Biberach und an Heiligabend, da gibt es in Biberach immer ein ganz besonderes Event. Und zwar gibt es bei uns das Christkindle ralassen. Kennt es jemand? Ja, genau. Das Christkindle ralassen. Für die Nicht-Schwaben das Christkindle runterlassen. Christkindle runterlassen. Und zu diesem Event, man sieht es im linken Bild, kommen Tausende von Biberacher Bürgern, auch von außerhalb. Tausende. Der Marktplatz ist brechend voll. Und dann schaut man dazu, das geht dann so, glaube ich, so auf 16 Uhr zu und dann werden die Lichter ausgemacht und dann sieht man, wie von einem Hausgiebel aus dann das Jesuskind heruntergelassen wird. Es ist echt ein Spektakel. Also wenn Sie mal Zeit haben, kommen Sie nach Biberach, schauen Sie sich's an, wie das runtergelassen wird und dann erstrahlt am Ende dieses Christkind wirklich in den tollsten Farben. Ganz hell erleuchtet. Genial, toll, wunderbar. Wie was am Ende passiert? Das Licht geht aus und es wird wieder hochgezogen. Da wird jetzt jeder Biberer sagen, du hast den Sinn nicht verstanden, aber mit jedem, wo ich drüber rede, der sagt, am Ende wird es wieder hochgezogen. Jesus verschwunden? Ist weg? Ist doch grad gekommen. Am Ende ist er weg? Ist nicht mehr da? Ich hätte ja verstehen können, wenn es von mir mal 3 Tage bleibt und dann wird es hochgezogen, aber das wird nach 5 Minuten wieder hochgezogen. Es blinkt noch ein bisschen, dann singt man noch ein, glaube ich, O du Fröhlicher und dann wird es wieder hochgezogen. Dann ist Weihnachten vorbei in Biberach. War geschockt, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Das darf doch nicht sein, dass er weg ist. Der kommt nicht, um gleich wieder zu gehen. Der kommt doch, um zu bleiben. Der hat sich doch mit unserem Menschsein völlig identifiziert. Dafür kam er doch, der leidende Messias. Wie gut, dass es in Lukas 2 heißt, bitte nächste Folie. Sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln. Diese Aussage bezieht sich voll und ganz auf das Menschliche von Jesus. Das Menschliche auf sich genommen, ist als Kind geboren worden. Hast du mal in der Krippe gelegen? Er auch. Warst du ein Kind? Er auch. Hast du die großen und kleinen Dinge des Alltags bewältigen müssen? Er auch. Wie einsam? Er kann mitfühlen. In der Wüste und in Gethsemane war Jesus ganz allein. Gut, dass er da geblieben ist und nicht nach 5 Minuten wieder gegangen ist. Der Hebräerbrief sagt, er musste in allem seinen Brüdern gleich werden. Es gibt keinen Schmerz, den Jesus nicht auch kannte. Er erlebte Armut, besaß nichts außer den Kleidern, die er am Leib getragen hatte. Alles andere war geliehen. Alles andere war geliehen. Er war traurig und weinte am Grab seines Freundes Lazarus. Wie das ist, einen Menschen zu verlieren, das weiß Jesus auch. Er hat es erlebt, was es heißt, durch einen treulosen Freund verraten zu werden, und er hat es erlebt, was es bedeutet, zu sterben. Selbst das Grab ist ihm nicht erspart geblieben. Dafür musste er bleiben und in allem seinen Brüdern gleich werden. Keiner von uns wird je einen Weg gehen, egal wie schlimm er ist, egal wie unfreundlich er auch sein mag. Jesus kennt diese Situation. Jesus wurde nicht nach seiner Geburt wieder in den Himmel zurückgeholt. Er ist geblieben, Gott sei Dank. Der Leidende ist geblieben, Gott sei Dank. Das nächste bitte. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das waren die Geschenke der Weisen. Weihrauch kommt nächste Woche. Aber wie gut, dass auch die Myrrhe dabei war. Wie gut, dass auch die Myrrhe dabei war. Und schon damals prophetisch auf das wirklich Wichtige im Leben von Jesus hingewiesen hat. Der da kommt, ist der König, ja, aber auch der Leidende. Der leidende Messias ist hier wegen uns. Er kommt in unsere Gottesferne, um uns Verlorene zu retten. Der leidende Messias ist hier für uns. Stellvertretend für mich hat er die Schuld auf sich genommen, dass ich frei sein kann. Ich bin erlöst. Ich bin erlöst. Ich kann wieder Gemeinschaft haben mit Gott. Und der leidende Messias ist hier und er bleibt auch bei uns. Er ist geblieben, hat sich mit unserem Menschsein identifiziert. Er kann uns verstehen, egal in welcher Situation wir sind. Der leidende Messias ist hier für dich und für mich. Gott. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir können uns es nicht vorstellen, was es dich gekostet hat, auf diese Welt zu kommen. Du kannst dich vorstellen, was du alles beim Vater im Himmel verlassen hast. In Herrlichkeit. Aber das waren wir dir wert. Du bist gekommen, um nicht nur unser König zu sein, sondern auch, um als Messias für uns zu leiden. Damit die Verbindung mit Gott wieder heil werden kann. Danke, dass wir das auch bedenken dürfen in dieser Adventszeit und an Weihnachten. Du bist gekommen. Du bist da. Für uns. Und du bleibst auch bei uns. Danke. Amen.